Geistes sei mit uns allen. Amen. Kennen wir Jesus? Kennen wir Jesus, so hieß das letzte Buch, das der Professor für Neues Testament in Tübingen, Adolf Schlatter, in den 30er Jahren schrieb, hochbetagt, ein Andachtsbuch. Und es ist ein bisschen wie ein Vermächtnis, dass jemand, der sein ganzes Leben dem Studium der Bibel, ganz besonders dem Neuen Testament gewidmet hat, am Ende diese Frage stellt: Kennen wir eigentlich Jesus? Und noch einmal bewusst versucht, Menschen anzuleiten, Jesus kennenzulernen. Kennen wir Jesus? Wie kennen wir ihn? Wir kennen Jesus als einen begeisternden, vollmächtigen Prediger, der von Gott und Gottes Herrschaft den Menschen sagt und wo die Menschen spüren, das, was er sagt, ist wahr und trifft mein Herz. Und wir kennen Jesus als den, der sich um die Mühseligen und Beladenen kümmert. Wir kennen Jesus als den, der heilend seine Hände auf Menschen legt und ihnen zuspricht: Du bist gesund, deine Sünden sind dir vergeben. Und der Menschen aus den unterschiedlichsten dunklen Bindungen freimacht. Wir kennen Jesus als jemanden, der leidenschaftlich für die Ehre Gottes eintritt und gegen verlogene und heuchlerische Frömmigkeit vorgeht. Wir kennen Jesus als den, der seinen Tod ankündigt, sein Leiden, Sterben, aber auch seine Auferstehung. Wir kennen ihn als den, der seinen Jüngern, als die darüber erschrecken, dass Jesus vom Abschied nehmen und sterben redet, sagt: Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir kennen ihn als den, der im Prozess souverän dort steht, schweigt, hier und da ein wenig sagt. So kennen wir Jesus. Aber zitternd vor Todesfurcht, mit Schweißausbrüchen, dass der Schweiß wie Blut auf die Erde tropft, wo er vor Gott auf die Knie geht, und interessant ist, dass Jesus in Gethsemane gekniet hat, die Juden standen eher beim Gebet, so fertig, aber auch so Gott anzeigend: Ich bin doch bereit, vor ihm niederkniet und doch so mit diesem Weg ringt: Vater, wenn es sein kann, dann bitte nicht. So kennen wir Jesus eigentlich nicht. Außer in den Berichten, die ihn uns aus dem Garten Gethsemane schildern. Bei Lukas übrigens ist der Ortsname gar nicht genannt, sondern nur der Ölberg, wo dieser Garten war. Weil die Leute, die das Lukas-Evangelium lasen, vermutlich mit den genaueren Ortsbezeichnungen in Jerusalem nichts anfangen konnten. Kennen wir Jesus? So verzagt, so hin und her gerissen, kämpfend mit der Angst. So kennen wir eigentlich eher uns selbst. wenn Situationen in unser Leben hineinkommen, die uns den Boden wegziehen unter den Füßen. Dass wir dann anfangen, Herr, muss das sein? Ist das wirklich dein Weg? Hast du nicht einen anderen Weg für mich? Verzagt, von Angst zerrissen. Vielleicht auch wie die Jünger vor Erschöpfung in einen unruhigen Schlaf fallen. So kennen wir uns, aber doch nicht Jesus. Wie gut, dass die Evangelien das berichten. Ja, Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz bis zum Letzten gefordert. Und das macht Gethsemane deutlich. Und darum drei Gedanken bis zum Letzten. Erstens bis zum Letzten allein. Unser Abschnitt beginnt damit, dass Jesus mit den Jüngern aus dem Raum weggeht, in dem sie zusammen waren. Aus dem geschützten Raum, aus dem Raum, den Jesus sehr sorgfältig geheim gehalten hat, damit sie diesen Abend, diese wenigen Stunden wenigstens noch einmal ungestört zusammen sein können. Und wo er ihnen dann noch einmal sein Leiden, Sterben und Auferstehen ankündigt und ihnen dieses Mahl gibt, um es für sie für immer gegenwärtig zu halten, was er für sie getan hat. Noch einmal zusammen sein, und als er dann auch noch einmal mitbekommt, wie die Jünger, nachdem Jesus über dieses Letzte gesprochen hat, anfangen wie Kinder darüber zu streiten, wer denn nun der Wichtigste unter ihnen ist, da versucht er es noch einmal, ihnen einige Dinge klarzumachen. Aber jetzt geht's raus aus diesem geschützten Raum. Raus in die Dunkelheit. Raus an einen Ort, der ihnen vertraut war. Wahrscheinlich waren sie hier früher schon gewesen, in diesem stillen Garten am Ölberg, wo man wunderschön auch die Stille suchen konnte zum Gebet, aber wo man gegebenenfalls auch übernachten konnte. Und dorthin geht es jetzt, an den bekannten Ort, an den Ort, den auch Judas, der Verräter, kennt. Und ab diesem Moment ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann Judas mit dem Verhaftungskommando auftauchen wird. Raus aus der Geborgenheit, hinein in die Dunkelheit, in die Nacht. Und dann geht Jesus dorthin mit den Jüngern, und dann ist das, was er ihnen sagt: Betet, dass ihr nicht der Versuchung erliegt. Es ist die Nacht der Versuchung. Der Anfechtung, kann man auch sagen. Vielleicht kann man auch einfach sagen, die Nacht der Krise, wo es sich entscheiden wird, wie es weitergeht. Und Jesus kennt die Gefahr, die jetzt den Jüngern droht, dass sie in Gefahr sind, unterzugehen in dem Ganzen, was jetzt kommt. Dass sie in der Gefahr sind, abzufallen vom Vertrauen, zu fliehen. Und darum sagt Jesus: Betet, betet. Das ist die einzige Möglichkeit, in der Anfechtung, in der Versuchung zu bestehen, die Krise durchzustehen. Betet. Wir kennen das, wenn Menschen manchmal sagen, da hilft jetzt nur noch beten. Leider ist diese Aussage in der Regel nicht von großem Vertrauen getragen. sondern eigentlich eher ein Ausdruck der völligen Ratlosigkeit. Alle Mittel sind ausgeschöpft. Man kann nichts mehr tun. Da hilft nur noch Beten, aber eigentlich glaubt man gar nicht, dass Beten hilft. Aber vielleicht doch ein letzter Hoffnungsfunken, dass Beten vielleicht doch etwas helfen könnte. Jesus sagt das ganz anders. Ja, da hilft nur Beten. Nicht resignativ. Nicht als einfach letzter Strohhalm, sondern als wirklicher Halt. Weil im Gebet Verbindung zu dem allmächtigen Gott da ist. Und zu dem liebenden Gott, zum Vater im Himmel. Weil das ist, was uns halten kann, auch dann, wenn es dunkel und eng und gefährlich wird, betet. Betet, dass ihr nicht der Versuchung erliegt. Und ich musste denken an ein Gedicht, das in einer anderen Anfechtungs- und Versuchungszeit geschrieben wurde. Einer Zeit der tiefen Krise. Und wo jemand das in Gedichtform auch unterstreicht und unterschreibt, 1934 geschrieben in der Zeit des Nationalsozialismus und genau diese Aussage unterschreibt: Das Einzige, was hier helfen kann, ist beten. Reinhold Schneider schrieb dieses Gedicht: Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen. Was sie vereinen, wird sich wieder spalten. Was sie erneuern, über Nacht veralten und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt und Menschen Hochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen. Bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt und in den Tiefen, die kein Aug entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen. Wie viele Parallelen zu dieser Situation, in die Jesus hineingeht. Menschen Hochmut auf dem Markte feiert. Genau das wird passieren. Betet, sagt Jesus, das Einzige, was in solchen Krisen und Anfechtungen und Versuchungen hilft, ist Beten. Und dann steht da, und Jesus entfernte sich etwa einen Steinwurf weit. Und ich glaube, dass es an der Stelle noch treffender in der Luther-Übersetzung zu finden ist. Martin Luther übersetzt, und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, um zu beten. Jesus ist auch versucht. Und er reißt sich los von den Jüngern, weil das, was jetzt auf ihn zukommt, das kann und wird er nur ganz alleine durchstehen können und müssen. Jetzt ist nicht mehr die Zeit für stärkende Gemeinschaft. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, um den Jüngern noch irgendetwas zu erklären. Jetzt werden sich die Dinge überstürzen. Und diesen Weg muss Jesus alleine gehen, bis in den Tod und durch den Tod hindurch. Und die Jünger lassen Jesus auch allein. Sie verstehen nicht, was er ihnen sagt. Zumindest haben sie keine Kraft, denn vor lauter Trauer und Enttäuschung schlafen sie ein. Sie werden nicht gehalten durch ihr eigenes Gebet. Das Einzige, was sie hält und was dazu führt, dass sie nicht endgültig und dauerhaft abstürzen, ist, dass Jesus schon vorher für sie gebetet hat. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. So hat Jesus zu Simon Petrus gesagt. Aber er hat nicht nur für Simon gebetet, auch für die anderen und auch für uns. Und er betet für uns in seiner himmlischen Welt als der hohe Priester vor Gottes Thron. Und das finde ich so tröstlich. Die Jünger schaffen es nicht, die Krise durchzustehen. Sie schaffen es auch nicht zu beten. Und doch, das Gebet von Jesus trägt sie durch. Und das macht mir auch für uns Hoffnung. Sein Gebet trägt uns durch. Er allein. Und wenn wir durchgekommen sind, und selbst wenn dabei Schritte falsch waren und wir umkehren müssen, dann kann er uns trotzdem wieder zum Segen für andere gebrauchen. Bis zum Letzten, das zweite Todeskampf. Nicht nur die Jünger geraten in Versuchung, sondern auch Jesus selbst. Was ist seine Versuchung? Die Versuchung wäre, die Dunkelheit zu nutzen und in der Dunkelheit einfach über den Ölberg zu verschwinden, in die Wüste zu gehen. Und niemand, kein Verhaftungskommando und auch kein Judas würden ihn da finden. Er könnte sein Leben retten, jetzt noch. Das ist die Versuchung, vom Weg abzugehen. Nicht diesen Weg zu gehen, den Leidens- und den Gerichtskelch Gottes zu trinken, sondern einen einfacheren Weg für sich zu suchen. Vater, wenn es sein kann, dann lass es doch anders sein. Dann lass doch diesen Kelch an mir vorbeigehen. Wenn es sein kann, wenn es vielleicht so sein könnte wie damals bei Abraham, als er bis zum Letzten gefordert war und seinen einzigen und seinen geliebten und lange ersehnten Sohn Isaak opfern sollte und in letzter Minute Gott einen anderen Weg hat, einen Ausweg. Und die Geschichte von der Opferung Isaaks zur Geschichte von der Verschonung Isaaks wird. Vater, hast du nicht auch einen solchen Weg jetzt für mich? Aber das ist mein Wille. Und nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Vater. Und Jesus muss kämpfen. Der Hebräerbrief sagt, Jesus musste in dieser Situation gehorsam lernen. Es war nicht einfach so da. Da bitten und flehen und mit Geschrei, sagt der Hebräerbrief, war Jesus vor Gott und lernte so gehorsam. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, betet Jesus hier. Interessanterweise kommt diese Formulierung im Lukas-Evangelium erst hier vor. Als Lukas im Kapitel 11 das Vaterunser in Kurzform überliefert, fehlt diese Bitte. Er bringt sie erst an dieser Stelle, als Jesus sie im Garten Gethsemane für sich erkämpft. Dein Wille geschehe, Vater. Und natürlich sollen wir sie auch beten und sie einbauen in unser regelmäßiges Gebet. Vater, dein Wille geschehe. Aber kann man denn überhaupt so beten? Kann man so beten, wenn Gott uns Wege zumutet, die wir nicht verstehen können, die Leiden beinhalten? Wir können nicht so beten, solange noch ein Stück von Misstrauen in unserem Herzen sitzt. Wenn ich denke, es könnte sein, dass Gott mir etwas im Leben vorenthält. Wenn ich denke, dass Gott mich nicht auf guten Wegen führt, dann kann ich auch nicht beten, dein Wille geschehe, zumindest nicht ehrlich. Ich kann es nur, wenn ich durchdringe, vielleicht sogar mich durchkämpfen muss, um es wieder in den Blick zu nehmen und zu glauben, dass Gott doch gut ist, dass Gott doch Liebe ist und dass Gott nicht den Überblick über diese Welt und über mein Leben verloren hat. Nur aus diesem Glauben heraus an Gottes Liebe, Treue und Allmacht, nur aus diesem Glauben heraus kann ich dann ehrlich beten, dein Wille geschehe. Nicht solange da noch das Misstrauen in meinem Herzen sitzt, die Angst zu kurz zu kommen. Dein Wille geschehe, betet Jesus. Nicht einfach errungen, sondern erkämpft. Und was passiert? Da kam ein Engel vom Himmel, da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus bekommt eine himmlische Kraftzulage, nachdem er gebetet hat, dein Wille, Vater, geschehe. Und man könnte denken, ja, dann ist ja alles gut. Wenn die Kraft vom Himmel da ist, dann wird's jetzt gut. Aber die Geschichte geht anders weiter. Der Kampf geht weiter. Er wird sogar noch heftiger und tiefer und schwieriger. Jetzt kommt erst der Todeskampf im Eigentlichen, wo der Schweiß wie Blut zur Erde tropft. Und wo sich darin schon ein Stück vorab bildet, dass Jesus sein Blut vergießen wird. Schon hier vorweggenommen ein Stück. Die Kraft vom Himmel stärkt Jesus für den weiteren Gebetskampf. Sie nimmt ihn nicht raus. Jesus muss weiter kämpfen. Und ich glaube, dass das auch bei uns so ist, dass nicht, wenn wir einmal in Gottes Willen eingestimmt haben, dass schon ein für alle Mal erledigt ist, dass wir weiter kämpfen müssen. Aber auch wir dürfen damit rechnen, dass Gott uns stärkt, um diesen Kampf des Gebets weiter auszutragen. Von Angst erfüllt betete er noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Warum ist das so schwer für Jesus? Und jetzt kommen wir zu etwas, wo man sagen muss, das musste nur er und das konnte nur er und nur er allein durchstehen. Das, worauf Jesus zugeht, ist der Tod in seiner letzten Schrecklichkeit. Jesus wird sterben und Gott, der Vater, wird sein Gesicht abwenden. Wird ihn allein lassen. Weil Jesus stirbt, beladen mit allem Dreck und allem Müll und allem Schlechten und allem Zerstörerischen, zu dem wir Menschen fähig sind und was wir tun. Mit aller Schuld und Sünde beladen, geht Jesus in den Tod. Und darum muss sich Gott abwenden. Und darum musste Jesus diesen Weg ganz einsam gehen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, weil es dieser Weg ist für die Schuldigen in den Tod. In den Tod mit seiner ganzen Schrecklichkeit und dem Bösen und all seinen Auswirkungen schonungslos, schutzlos ausgeliefert. Jesus muss den Tod sterben, wie niemand ihn sterben muss. Nicht mehr. Eigentlich müssten wir so sterben. Durch unsere Sünde von Gott getrennt, für immer dem Bösen ausgeliefert. Aber weil Jesus diesen Weg gegangen ist und weil Jesus das durchgekämpft hat und weil Jesus es getragen hat, darum muss von uns keiner mehr so sterben. Jesus will dabei sein. Gott will dabei sein. Der liebende Vater will uns beistehen, auch in der letzten Not. Sei denn, wir lehnen das ab und wollen mit ihm nichts zu tun haben. Aber das ist es, was Jesus zum Letzten fordert. Todeskampf. Diesen Weg musste Jesus gehen und musste nur er gehen, muss niemand sonst gehen. Wir alle dürfen in jeder dunkelsten Situation wissen, er ist da. Und er lässt mich nicht allein. Und er wendet sich nicht ab. Jesus bis zum Letzten. Bis zum Letzten, dritter und letzter Gedanke, bis zum Letzten Heiland. Denn genau auf diesem Weg bleibt und wird Jesus in neuer Weise der Retter, der Erlöser, der Herr und der Heiland. Und nachdem er im Gebet diesen Weg erkämpft hat und sich durchgerungen hat, diesen Weg zu gehen, weil Gott es so will, da kann er ihn auch gehen. Und da kann er ihn gehen so, dass er wenige Augenblicke später, als seine Jünger wieder zeigen, wie sie gar nichts kapiert haben und denken, man könnte mit Gewalt etwas erreichen, und einer ein Ohr abhaut beim Diener des hohen Priesters, als Jesus ihn wieder heilt. Und Jesus kann diesen Weg gehen und dann kann er sogar in letzter Sekunde am Kreuz, als sich ein Schwerverbrecher an ihn wendet, erbarm dich, denk an mich, immer noch sagen, ja, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus geht den Weg bis ans Ende als der Heiland und als der Herr. Warum wird dieser Weg für Jesus so schwer? Bis zum Letzten. Weil etwas passiert auf diesem Weg, was es bisher nicht gegeben hat. Bisher war es so, dass Jesus den Weg Gottes gehen konnte, dem Plan Gottes folgen konnte. Und die Pläne des Feindes und der Feinde, die standen dem gegenüber. Aber Jesus konnte diesen Plänen entgegentreten. Und das wird jetzt anders. Der Weg der Feinde zielt darauf, Jesus ans Kreuz zu bringen. Der Weg der Feinde zielt darauf, ihn endgültig zu vernichten und über ihn zu triumphieren. Der Weg der Feinde geht zum Kreuz. Und jetzt ist es so, dass auch Gottes Plan ans Kreuz geht. Dass der Plan der Feinde und der Plan Gottes in eins zusammenfallen, in einen Weg, den Jesus jetzt gehen muss. Die Feinde werden triumphieren und doch wird aus ihrem Triumph der größte Triumph Gottes, der Sieg über das Böse und über den Tod. Und da, wo das Böse anscheinend triumphiert, da lässt Gott es sich totlaufen am Kreuz. Und genau dadurch kann Jesus der Retter sein, der Heiland, der Heil schafft und uns Heil schenkt und der auch Heil macht. Lasst uns beten. Nein, Jesus, so kennen wir dich sonst nicht. So von Angst hin und her gerissen, so bis zum Letzten gefordert und versucht. Aber es ist gut, dass dein Wort uns das berichtet. Weil dann wir in keiner unserer eigenen Schwäche und Dunkelheit und Versuchungssituationen meinen müssten, du würdest das nicht kennen. Du bist noch viel tiefer hinein in die Dunkelheit gegangen, in einer Weise, wie wir das nie müssen. Danke dafür. Danke, dass du diesen Weg nicht vermieden hast, sondern dass du ihn gegangen bist. Und wir wollen von dir lernen. Und wir wollen lernen, auch über unserem eigenen Leben, es immer besser glauben und sagen zu können, Vater, dein Wille geschehe. Herr, und so stehen wir staunend vor dem, was du für uns getan hast und danken dir, dass du dadurch unser Retter und Heiland bist. Amen.